Wenn eine Batteriezelle kaputt ist, ist das ganze E-Auto schnell ein wirtschaftlicher Totalschaden. So lautet ein weit verbreiteter Mythos. Doch zum Glück gibt es inzwischen Werkstätten, die gezielt Reparaturen mit dem geringstmöglichen finanziellen Aufwand durchführen. Und eine davon ist die EV-Klinik. Was dort alles repariert werden kann, erfahren wir gleich. Also los geht's.
Auch wenn Elektroautos als sehr zuverlässig gelten, die Akkus bewiesenermaßen ja oftmals viel länger halten, als es durchgängig so erwartet wird und der Elektromotor auch praktisch wartungsfrei arbeitet, kann es doch immer mal wieder vorkommen, dass eine dieser Komponenten in diesem ganzen Hochvoltsystem kaputt geht und irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie sie soll. Wenn das innerhalb der Garantiezeit passiert, dann ist es normalerweise recht unkritisch. Ja, dann repariert der Hersteller das oder tauscht die Komponente aus. Aber was ist, wenn das eben außerhalb der Garantie passiert?
Ja, dann kann es natürlich schnell teuer werden. Und gerade wenn das Auto schon etwas älter ist, kann die Reparatur oder der Austausch von zum Beispiel einer ganzen kompletten Batterie natürlich den Zeitwert des Fahrzeugs überschreiten. Es gibt aber mittlerweile Werkstätten, die sich gezielt eben auch spezialisiert haben auf die Reparatur von solchen schwierigen Fällen, zum Beispiel eben Batterien von älteren Autos. Und einen der Gründer einer solchen Werkstatt haben wir heute bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Otto Behrendt von der EV-Klinik Berlin.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich aufs heutige Gespräch.
Ja, und mal vielen Dank von unserer Seite, dass du heute hier bei uns im Podcast bist. Vielleicht bevor wir einsteigen und über die Reparaturfälle so sprechen. Die EV-Klinik kommt ja meines Wissens nach ursprünglich aus Kroatien. Kannst du da ein paar Infos zu geben, wann die überhaupt da gegründet wurde, wie lange es die also schon gibt und wie es zu dem Ableger in Berlin kam?
Gerne. Also meines Wissens nach ist der Werkstattbetrieb in Kroatien so 2023 aufgenommen worden. Das Ganze besteht aber schon länger. Eher aus einem Eigeninteresse des Gründers heraus, der sich ein Elektrofahrzeug zugelegt hat und dann bestimmte Probleme erkannt hat. Und wie es bei vielen Geschäftsideen dann auch so ist, es kommen dann andere Leute, die ähnliche Probleme haben. Da wird dann weitergeholfen und irgendwann hat das so einen großen Rahmen eingenommen, dass daraus dann ein Werkstattbetrieb oder eine Werkstatt geworden ist. Wie es zu dem Ableger kam hier in Berlin, das ist tatsächlich eher eine längere Geschichte. Wir sind vier Gründer, die AdCycle GmbH gegründet haben. Unsere ursprüngliche Idee war tatsächlich nicht der Werkstattbetrieb, sondern wir kommen eigentlich aus der Forschung, aus der institutsnahen Forschung beziehungsweise universitären Forschung im Bereich Zellanalyse. Und einer unserer letzten Projekte hat tatsächlich mit einem Tesla Model S, mit einem Tesla der ersten Generation oder sagen wir mal der zweiten Generation zu tun gehabt. Und in diesem Forschungsprojekt ging es darum zu schauen, wie sich die Zellen in der Alterung verhalten. Dort ist die Besonderheit, dass wir dort ganz, ganz viele Einzelzellen haben, die auch parallel geschaltet sind. Und wir haben in diesem Projekt gesehen, dass die Messtechnik, die wir dort entwickelt haben, nicht nur für diese Potenzialanalyse, die dort gefordert war, einzusetzen ist, sondern man kann sie auch nutzen, um defekte oder geschwächte Zellen zu finden. Und so ist bei uns die Idee entstanden, Anwendungen bzw. Reparaturlösungen zu schaffen, die man eventuell auch anderen Werkstätten zur Verfügung stellen kann. Wir mussten aber recht schnell feststellen, dass auf dem deutschen, aber eigentlich auch auf dem europäischen Markt die Anzahl an Werkstätten relativ begrenzt ist, die in die Akkureparatur bzw. sich auf die Reparatur von Einzelzellen spezialisiert hat. Und damit war die Idee eigentlich erstmal wieder begraben. Durch einen Zufall sind wir dann aber auf die EV-Klinik gestoßen. Der Zufall war, dass wir nach Ende des Projekts das Tesla Model S wieder zusammengebaut haben Und einige Monate nach Zusammenbau kam es dann zu einem Batteriefehler. Und wir haben nach einer bezahlbaren oder wirtschaftlich sinnvollen Lösung geschaut. Die Lösung von Tesla wäre ein Batterietausch gewesen. Das wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden gewesen. Das Fahrzeug hatte über 300.000 Kilometer gelaufen und war auch über 10 Jahre alt. Und da sind wir auf die Werkstatt gestoßen und haben gesehen, dass dort das Ganze in einem Kostenrahmen dargestellt werden kann, wo das noch wirtschaftlich sinnvoll ist. Und das haben wir durchführen lassen. Und nach der Reparatur sind wir dann ins Gespräch gekommen mit dem Gründer aus Kroatien. Und das ging dann auch recht schnell, dass wir uns dafür entschieden haben, einen ähnlichen Betrieb hier in Berlin zu eröffnen.
Wie läuft sowas dann ab? Kann da jeder kommen und sagen, hey, ich möchte auch eine EV-Klinik gründen in, was weiß ich, Castrop-Rauxel?
Ja, also als das Ganze bei uns mit dem Tesla aufgetreten ist, da war das in Kroatien selbst auch noch in einem sehr, sehr frühen Stadium. Und wir haben in einem längeren Prozess, so über 1 Jahr, immer wieder waren wir im Austausch und haben geschaut, wie man das in Deutschland oder in Berlin umsetzen kann. Und ganz am Anfang gab es noch gar nicht die Idee, dass wir tatsächlich eine EV-Klinik aufmachen, sondern einfach eine Werkstatt mit ähnlichen Themen, die in der EV-Klinik in Zagreb auch behandelt wird. Und über die Zeit ist die Idee entstanden, dass man ein Werkstättenkonzept entwickeln könnte, was eine Art Franchise gleicht, so dass man, also so wie die bekannten Werkstattketten, das dann einfach größer auch aufzuziehen. Und das Ganze hat die EV-Klinik in Zagreb oder der Gründer dann auch vorangetrieben. Und wir waren dann sozusagen das Pilotprojekt oder die erste Werkstatt, die dort ja als ich sag mal als Versuchskaninchen erhalten musste. Und genau, dementsprechend vom Vertragskonstrukt sind wir auch ein Franchise, wobei effektiv ist es eher so, dass wir uns gegenseitig unterstützen und gegenseitig auch das Portfolio an betreuten Fahrzeugen auch erweitern, sodass, wenn wir bestimmte neue Themenfelder erarbeiten, das Wissen dazu und die Dokumentation dazu unserem Kooperationspartner in Zagreb zur Verfügung stellen und andersherum.
Also profitieren halt alle Standorte gleichermaßen von dem Wissen, was man da dann generiert. Weil ich denke, da ist ja sicherlich auch noch viel Pilotarbeit zu leisten. Viele Fahrzeuge sind ja noch nicht allzu alt, fallen eh noch unter die Garantie. Und die Anzahl der richtig alten E-Autos ist ja dann doch auch noch überschaubar. Und es gibt ja noch wahrscheinlich noch nicht so eine mega große Statistik dazu.
Ja.
Siehst du das anders oder?
Ja, tatsächlich. Also, das war vor der Gründung auch unser Gedanke. Und natürlich haben wir auch ein bisschen Marktrecherche betrieben. Wir haben aber den Fehler dabei gemacht, dass wir die Garantien betrachtet haben und da insbesondere die Batteriegarantie und immer nur kalendarisch betrachtet haben. Das war ein großer Fehler. Das hat überhaupt nicht den Markt abgebildet. Zum einen, weil die Hochvoltbatterie nicht die einzige Hochvoltkomponente ist, die Defekte aufweist. Wie wir heute wissen, also in unserem Betrieb auch, dass es eher im Hintergrund rückt, andere Komponenten da deutlich höheres Ausfallrisiko haben und in den meisten Fällen eben nicht über diese Garantie abgedeckt sind, sondern über deutlich kürzere Garantien wie 2 Jahre, 4 Jahre. Kommt dann natürlich individuell auf den Hersteller drauf an. Zum anderen gibt es die Laufleistungsgrenze. Darüber fallen sehr, sehr viele raus. Man denke nur an Taxibetriebe oder ähnliches. Da geht das teilweise unter 2 Jahre. Und die Garantiebedingungen haben oft strenge Wartungspläne oder ähnliches. Und auch da passieren Fehler, sodass es auch mal sein kann, dass ein Fahrzeug, was 6 Monate alt ist, bei uns auf dem Hof steht.
Das heißt aber, wenn ich jetzt ein Fahrzeug habe, was nicht mehr in der Garantie ist, dann kann ich ja trotzdem zur Markenwerkstatt meines Vertrauens gehen, also vom Hersteller, von dem das Auto ist. Mit der Annahme, die kennen sich am besten aus, die können da was machen. Aber in welchen Fällen ist es dann ratsam, vielleicht doch zu euch zu gehen oder halt nicht zur Markenwerkstatt?
Ja, also wann es ratsam ist, möchte ich natürlich hier nicht vorwegnehmen, aber oft ist es natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung, weil wir oft natürlich nicht mit einer Reparatur konkurrieren, also Reparatur in Anführungszeichen, sondern mit einem Austausch. Und wenn wir bei den Einzelkomponenten sind, dann haben wir da schon sehr, sehr hohe Preise. Die Batterie natürlich allem voran, aber auch andere Komponenten wie der Onboard-Charger, das DC-DC-Wandler, Inverter, Elektromotor sind sehr hochpreisige Komponenten. Und oft ist es leider auch noch so, dass wir natürlich eine sehr integrierte Bauweise haben. Das heißt, wenn eine der Komponenten kaputt ist, kann es sein, dass noch eine Reihe mehr mitgetauscht wird, weil das als eine Einheit sozusagen betrachtet wird. Also in vielen Fällen ist es wirklich so, dass der ganze Antriebsstrang getauscht wird. Das heißt, bis auf Klimakompressor und Hochvoltbatterie werden alle restlichen Komponenten getauscht, weil sie halt als Antriebsstrang so integriert sind, dass der Hersteller keinen Austausch der Einzelkomponenten vorgesehen hat. Und so ist es sehr, sehr häufig, dass Reparaturanfragen, die wir bekommen, tatsächlich schon wirtschaftlicher Totalschaden sind, auch wenn die Fahrzeuge vielleicht nur 4 Jahre, 5 Jahre alt sind.
Ja, kann man denn da so ein Stück weit schon typische Defekte herausfiltern, die ihr so seht oder beziehungsweise auf bestimmte Modelle runtergebrochen, wo klar ist, ah ja, wenn das Modell A ist, dann hat es wahrscheinlich den Fehler und wenn es Modell B ist, dann ist das ganz typisch, dass diese Komponente dann irgendwann ausfällt.
Definitiv, also in gewisser Art und Weise basiert darauf auch unser Geschäftsprinzip. Also wenn jedes Fahrzeug, was zu uns gelangt, eine Individualreparatur mit individueller Diagnose oder tiefgehender Diagnose wäre, dann ist es auch schwer darzustellen. Unsere Idee dahinter ist natürlich, bestimmte Fehlerfälle oder Komponenten, die fehlerbehaftet sind, zu finden. Einmal den Zeitinvest und das Re-Engineering zu haben. Und dann beim zweiten, dritten Fahrzeug daraus eine profitable Reparatur abzuleiten. Und ja, in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass wir schon vorab eine sehr genaue Idee davon haben, welcher Defekt bei dem Fahrzeug vorliegen könnte. Und typische Defekte, das ist natürlich sehr modell- und herstellerabhängig. Aber allem voran ist der Onboard-Charger ein sehr, sehr problembehaftetes Teil. Oder was heißt problembehaftet? Was wir sehen und ich glaube, was häufig auch vergessen wird bei der Komponente, ist die Betriebszeit. Dass die Betriebszeit die des Fahrzeugs also deutlich überschreitet. Einfach weil das Fahrzeug beispielsweise, wenn es jetzt mit 11 kW oder mit auch nur über 230 Volt geladen wird, dann viele Stunden am Tag geladen wird und dementsprechend der Onboard-Charger auch aktiv ist. Und nach wenigen Jahren haben wir enorme Betriebsstunden. Und da zeigen sich dann Defekte, die über die Betriebsdauer dann einfach zum Problem werden. Thermische Natur, dass wir Komponenten haben, die überhitzen. Andererseits haben wir aber auch viele Defekte, die tatsächlich auf unzureichende Abdichtung zurückzuführen sind, sowohl an der Batterie als auch an allen anderen Hochvoltkomponenten. Danach ist der Elektromotor, das ist bei uns auch eine Komponente, die bei uns definitiv im Fokus steht. Ja, grundsätzlich eine sehr wartungsarme Komponente, beziehungsweise im Gegensatz zu einem Verbrennungsmotor auch sehr simpel, da wir relativ wenig bewegliche Komponenten haben. Aber wir haben hier tatsächlich auch Verschleiß, insbesondere der Lagerung, weil wir auch sehr hohe Drehzahlen haben. Und Kugellager oder Komponenten allgemein werden schon so ausgelegt, dass es nah an der Grenze ist. Und wir erleben dann bei bestimmten Modellen beispielsweise, dass Fahrzeuge, die immer an der Drehzahlgrenze betrieben werden, beispielsweise weil die Fahrzeuge hauptsächlich auf der Autobahn bewegt werden und irgendwo an der Endgeschwindigkeit bewegt werden, dass wir dort Lagerschäden haben. Ein anderer Fall ist, dass wir bestimmte Effekte haben wie Elektropitting. Das ist, dass wir einen Stromfluss über die Lager haben. Dann kommt es sozusagen zu Mikroverschweißungen an den Kugeln oder an den Lagerschalen und damit zu einer höheren Reibung, was zum Schluss auch wieder zu Lagerdefekten führt. Ein anderer Fall sind Kühlmittelundichtigkeiten. Wir haben viele Motoren, wo der Rotor innen gekühlt ist, also wo Kühlmittel durch den Rotor läuft. Und da gibt es ja immer eine Dichtstelle sozusagen vom Übergang Rotor zum Stator. und dass wir dort Dichtungen haben, die über die Zeit einfach versagen und dann Kühlmitteleintritt in den Motor haben, was dann zum Schluss auch zum, ja, nicht nur zum Ausfall, sondern tatsächlich zur Zerstörung des Stators oder der Wicklung führen kann. Genau.
Gibt es da dann schon so Fälle, dass man sagt, okay, präventiv sollte man dieses oder jenes Teil bei diesem oder jenem Modell dann und dann tauschen? Also der Klassiker beim Verbrennungsmotor ist ja, dass man alle x-tausend Kilometer da den Zahnriemen tauscht, weil man schon weiß, okay, der kann auch doppelt so lang halten, aber wenn er reißt, gibt es halt ein großes Problem. Deswegen tauscht man den sehr, sehr früh sicherheitshalber schon mal aus.
Ja, also ja, definitiv gibt es sinnvolle präventive Arbeiten, wobei das schwer ist, sowas zu pauschalisieren. Das ist dann auch wieder sehr, sehr modellspezifisch. Wir haben bestimmte Modelle, wo wir beispielsweise ein Problem mit Undichtigkeiten am Batteriegehäuse haben, wo eine vorsorgliche Abdichtung oder eine Erneuerung der Abdichtung dazu führen kann, dass das Fahrzeugleben signifikant verlängert wird. Oder auch bei bestimmten Motoren, dass wir dort sich anbahnenden Motorschaden haben, wo man auch Geräusche hört. Und das geht auch durchaus noch viele tausend Kilometer gut. Und die Kunden fahren weiter. Zum Schluss ist es aber so, dass es dann darin endet, dass der Stator auch Schaden nimmt und der Motor neu gewickelt werden muss. Ursprünglich war es oder wäre es eine kleine Reparatur gewesen durch Austausch der Kugellager. Zum Schluss ist es dann aber wirklich eine Neuwicklung des Stators und das macht daraus eine sehr kostenintensive Reparatur. Solche Fälle haben wir. Ganz pauschal ist für uns, wenn es um präventive Maßnahmen geht, ist die Klimaanlage eine wichtige Komponente. Wir haben natürlich Batterien, die direkt mit dem Kältemittel Kontakt haben, dass dort die Kühlung übers Kältemittel erfolgt. Viele andere haben eine Batteriekühlung, die übers Kühlmittel sozusagen erreicht wird. Aber das Kühlmittel selbst wird nochmal über einen Wärmetauscher auch an das Kältemittelsystem gekoppelt. Und wir haben bestimmte Modelle, wo wir feststellen konnten, dass Kunden teilweise 2 Jahre ohne eine funktionierende Klimaanlage das Fahrzeug gefahren sind und die Batterie dadurch in einem höheren Temperaturfenster bewegt wurde. Keinem kritischen, wo wir jetzt sagen, das stellt ein Sicherheitsrisiko dar, aber wenige Grad Temperaturunterschied im Betrieb wirken sich dann schon enorm auf die Degradation aus und so enorm, dass wir es dann auch wirklich in der Restkapazität gesehen haben. Und das ist auch tatsächlich, wenn man von Batteriedefekten spricht, ist auch einer der wenigen Gründe, sage ich mal, in den Anfängen der Elektromobilität, die wir sehen, wo Batterien konstruktiv ungünstig ausgelegt wurden, wo bestimmte Zellen beispielsweise mehr oder weniger Temperatur gesehen haben in ihrer Lebensdauer als andere und dann zum Schluss zum Ausfall führen.
Kurze Nachfrage, du hast von Kühlmittel und Kältemittel gesprochen. Ist Kältemittel das, was in der Klimaanlage ist und Kühlmittel das, was in der Batterie dann für die Kühlung sorgt? Oder?
Genau, also Kältemittel ist in der Klimaanlage oder in der Wärmepumpe und Kühlmittel ist das klassische Wasser-Glykol-Gemisch, was wir auch im Verbrenner haben zur Kühlung des Motors, anderer Komponenten der Batterie, genau.
Okay, jetzt verstehe ich auch, warum bei vielen Autos das bei irgendwie jeder zweiten Jahresinspektion dann auch getauscht wird, weil wenn das so ein kritischer Faktor bei der Alterung der Batterie ist.
Genau, also indirekt, ist schon wichtig, ist dann indirekter Faktor, aber ja. Wir haben, wie gesagt, auch Fahrzeuge wie zum Beispiel den BMW i3, wo wir eine Batterie haben, wo das Kältemittel, also Klimaanlage, tatsächlich durch die Batterie läuft. Also um dann beispielsweise die Batterie auch ein- und auszubauen, muss das Kältemittel erst abgesaugt werden, dann kann die Batterie ausgebaut werden und genau.
Du hast jetzt gerade schon von so einigen Reparaturen gesprochen, wie auch an deiner Batterie. Das sind ja auch dann schnell Tätigkeiten, die ja sehr kritisch sind. Also alle haben durchaus eine Idee davon, wie so ein Lithium-Ionen-Akku, wenn es da Probleme gibt, dass der durchaus zu gefährlichen Events führen kann, wenn man da irgendwo Fehler macht oder der falsch ausgelegt wird oder wie auch immer. Dann arbeitet ihr ja daran, was sich ja wahrscheinlich auch nicht so viele zutrauen. Deswegen seid ihr einer der wenigen Betriebe. Wie stellt ihr denn da auch sicher, dass das Auto danach wieder genauso sicher ist, wie es eben vor der Reparatur war?
Wichtig ist erstmal, dass wir allgemein, wenn Reparaturen an Batterien durchgeführt werden, wenn wir dort auf Ersatzteile zurückgreifen müssen, wie Zellen, die ersetzt werden, dann greifen wir natürlich auf Originalkomponenten zurück. Das sind keine Komponenten, die wir vom OEM leider im Ersatzteilhandel bekommen, aber es gibt ja andere Quellen, wie beispielsweise aus dem Recycling, aus der Abfallwirtschaft, wo wir dann Ersatzteile beziehen können, beziehungsweise ganze Baugruppen und müssen uns die Ersatzteile dann selbst daraus beschaffen. Das heißt, da wird nichts anderes eingesetzt, wie auch original verbaut wurde. Auch Verbindungstechnik ist immer die gleiche. Grundsätzlich, was die Gefahren angeht, ist natürlich vollkommen richtig. Das Arbeiten unter Spannung birgt Gefahren, wobei man auch sagen muss, dass das in den meisten Fällen nur eine sehr kurze Dauer ist, wo wir eine echte Gefahr haben, weil das Ziel ja immer ist, bei Arbeiten unter Spannung oder allgemein, ich sag mal, als Grundsatz auch von gefährlichen Arbeiten, das Minimum an oder das Risiko so schnell wie möglich zu minimieren. Und was man macht, ist, dass man natürlich diesen Reihenverbund von Zellen so schnell wie möglich aufbricht und dann sukzessive von der Spannung runterkommt und damit auch von der Gefahr. Die Arbeiten, die wir zum Schluss durchführen an einzelnen Modulen oder einzelnen Zellen, das sind denn immer Kleinspannungen, wo wir zumindest von der Spannung her keine Gefahr mehr haben. Also 24 Volt, 48 Volt oder wirklich auf Zellebene dann irgendwo zwischen 3 und 4 Volt. Das heißt, dieser Punkt tödliche Spannung, den haben wir nur ganz kurz. Den versuchen wir zu minimieren. Und wenn wir eine Reparatur an der Batterie haben, die 3 Tage dauert, dann ist das eigentliche Arbeiten unter Spannung vielleicht 10 Minuten, 20 Minuten maximal. Und auch da kommt es natürlich wirklich auf den Aufbau der Batterie an, wie explizit auch die Gefahren sind. Oft ist es schon konstruktiv so, dass es sehr schwierig ist, sich in Gefahr zu bringen. Also das soll jetzt nicht falsch klingen, weil man muss sich der Gefahren immer bewusst sein. Aber wenn man dann weiß, wie die Batterie aufgebaut ist und wo die potenziellen Risikostellen sind, dann kann man dort das Risiko schon sehr, sehr, sehr weit runterfahren. Und zum Schluss ist es, denke ich, die wichtigste Voraussetzung ist, dass man auch die elektrotechnischen Grundlagen hat, um zu verstehen, was ein Risiko birgt und was nicht.
Du hast vorhin gesagt, wenn ihr jetzt so an eine Reparatur rangeht, dann wisst ihr vielleicht bei einem neuen Modell erstmal nicht genau, woran es liegt, analysiert das, steckt da natürlich mehr Zeit rein, als ihr vielleicht dem Kunden in Rechnung stellen wollt, weil es sehr, sehr aufwendig ist, und amortisiert das aber darüber, dass dann in zukünftigen Reparaturen ihr schon genau wisst, was ihr tun müsst und dann entsprechend auch weniger Zeit braucht. Macht ihr aber trotzdem auch, sage ich mal, wenn jetzt jemand mit einem exotischen Fahrzeug kommt, wo von vornherein klar ist, da werden jetzt nicht noch 2000 andere Leute kommen mit dem Modell, macht ihr aber auch solche Spezialreparaturen?
Ja, also machen wir schon, obwohl man da schon differenzieren muss. Also wir haben auch eine gewisse Lernkurve dort gehabt und mussten auch lernen, dass bei bestimmten Fahrzeugen einfach wirtschaftlich keine Reparatur für uns darstellbar ist. Wir haben natürlich auch an Personal und auch an Infrastruktur einiges aufbauen müssen, wo wir auch laufende Kosten haben, die zu decken sind. Und es sind Fahrzeuge, wo wir wissen, alleine der Batterie-Ein- und Ausbau würde wahrscheinlich schon die Wirtschaftlichkeitsgrenze sprengen. Also um da mal ein Beispiel zu nennen, erste Generation Renault Kangoo, das ist so, der Restwert des Fahrzeugs ist so gering, dass es für einen Liebhaber noch möglich ist, eventuell dort eine Reparatur bei uns durchführen zu lassen. Aber ansonsten ist es wirtschaftlich fraglich, ob dort eine Reparatur dann noch sinnvoll ist. Ist es natürlich notwendig, dass wir einen Zugriff auf Ersatzteile haben. Und wenn wir ein halbes Fahrzeug kaufen müssen, um hier eine Reparatur anzubieten, dann ist das auch ein Problem.
Aber wie sieht's kostenmäßig grob aus? Nehmen wir mal ein Mainstream-Fahrzeug wie ein Tesla Model 3. Wenn ich da jetzt irgendwie ja einen Batteriedefekt habe und vermute, das liegt vielleicht nur an einer einzelnen Zelle, wo liegt man dann so wirklich grob über den Daumen gepeilt?
Kommt natürlich aufs Modell an, aber ich würde mal sagen, inklusive Steuer irgendwo bei 4.500 bis 6.000 € sowas in dem Dreh. Und dann Dauer aber auch um die 2 Wochen. Also mal abgesehen von der Diagnose, die hier bei dem Beispiel tatsächlich eine Herausforderung ist, ähnlich auch beim Model S. Wenn wir dort Zelldefekte haben, dann ist es so, dass wir, ich hatte das anfangs schon angesprochen, das war das Forschungsprojekt, mit dem wir gestartet sind, dass wir hier viele Zellen parallel geschaltet haben und das Fahrzeug bzw. das Batteriemanagementsystem kann nicht differenzieren, an welcher Zelle das Problem liegt. Vereinfacht gesagt, eigentlich kann man das messtechnisch nicht sauber rausmessen, welche Zelle defekt ist, solange sie verbunden sind. Da setzen wir tatsächlich an. Es ist auch nicht ganz trivial, das rauszumessen. Aber je nach Batteriekonfiguration hat man da zwischen 30 und 100 Zellen parallel geschaltet bei den Rundzellen und muss dann die Defekte finden. Und erstmal alle Zellen aufzutrennen wäre tatsächlich vom Aufwand einfach zu groß, weil die Verbindungstechnik, die muss ja auch wieder gesetzt werden. In dem Fall ist das gebondet, also Ultraschall geschweißt, kleine Aluminiumdrähte. Und genau, also dort ist der große Aufwand, liegt tatsächlich in der Diagnose und dann im Testen später.
Gibt es auch andere so typische Fälle, vielleicht wenn es jetzt mal nicht die Batterie ist, sondern eben irgendwie der E-Motor oder der Onboard-Lader? Kannst du da auch so ein Preisschild dranhängen, was das ungefähr kosten würde?
Ja, typischer Fall, so bestimmt täglich bei uns im Durchlauf. Renault Zoe, mehr oder weniger ein baugleicher Antriebsstrang, auch in der zweiten Generation vom Smart 453 oder auch im Twingo ZE. Eigentlich alle teilen sich dort einen Antriebsstrang. Motorschaden, also zum Schluss Lagerschaden, da liegen wir so bei brutto 1.900 € für eine Reparatur. Ist ein Schaden, der in dem Fall würde ich es auch nicht mehr als Ausreißer bezeichnen, sondern es ist irgendwo ein Schaden, mit dem man früher oder später rechnen muss, je nach Verwendung des Fahrzeugs, früher oder später. Das wäre für eine Motorreparatur. Beim Onboard-Charger muss ich wirklich sagen, kommt es drauf an. Dafür gibt es zu viele unterschiedliche Onboard-Charger auf dem Markt, die sich auch im Aufbau zu stark unterscheiden. Oft ist es so, dass wir einfach eine sehr, sehr schlechte Zugänglichkeit haben, Komponenten, die nicht für eine Reparatur ausgelegt sind. Ich sag mal, gut, das ist allgemein ein Problem, aber dass wir dann Komponenten haben, die dann ein verschweißtes Gehäuse haben, komplett verklebt sind, wo dann einfach ja eine Menge Zeit investiert werden muss, um überhaupt die betroffene Komponente überhaupt freizulegen. Das sind dann so Herausforderungen.
Das führt uns ja vielleicht auch schon so ein bisschen zur nächsten Frage mit Blick in die Zukunft oder was würdet ihr euch denn wünschen, wie die Komponenten ausgelegt werden müssten, damit ihr sie besser reparieren könnt oder vielleicht nachher ja auch der Hersteller selber, dass nicht immer gleich der ganze Antriebsstrang getauscht werden muss. Gerade jetzt das Beispiel, das du genannt hast von der Renault Zoe, wenn ich da jetzt das ganze Antriebssystem tausche, nur weil mein Kugellager kaputt ist, das ist ja so ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen, das ist ja auch wenig nachhaltig. Was würde euch denn da vereinfachen, auch vielleicht so Richtung Ersatzteilbeschaffung und Co.?
Also allen vorweg wären erstmal die Ersatzteile, die Ersatzteilverfügbarkeit ist die Grundvoraussetzung. Die haben wir halt in den meisten Fällen einfach nicht. Also dass wir keinen Zugriff auf die Einzelkomponenten haben. Dementsprechend ist es auch schon von Anfang an klar, dass der Originalservice, sage ich mal, eine Reparatur nicht vorsieht. Wenn der Hersteller sie nicht vorsieht, sieht natürlich auch der Originalservice diese Reparatur nicht vor. Die Ersatzteilverfügbarkeit ist oft auch, wenn es ein Ersatzteil gibt, ein Problem, dass dort teilweise Lieferzeiten von Monaten auf uns zukommen, weil die Teile nicht abgefragt werden und dementsprechend anscheinend nicht lagernd sind. Das ist für uns auch ein großes Problem. Was die Reparierbarkeit angeht, müssen wir oft sagen, dass das Komponenten natürlich verständlicherweise robust gegenüber Umwelteinflüssen gestaltet werden, was aber auch heißt, dass Gehäuse teilweise nicht mehr geschraubt sind, sondern gänzlich verschweißt, gänzlich verklebt werden. Das macht die Wartungsfreundlichkeit zunichte. Und allgemein auch die Dokumentation beziehungsweise Reparaturhinweise vom OEM sind meist auch nicht gegeben. Also das sind so die größten Hürden im Alltag, würde ich sagen. Vielleicht noch als kleine Einschränkung, weil natürlich oft die Frage kommt, ja, was wir auch anderen Werkstätten raten oder wie wir da das Bild sehen, wie sich da der Reparaturmarkt ändert. Ich glaube, wir führen schon eine Menge Reparaturen durch, die wird man nicht in der Kfz-Werkstatt sehen später. Das ist ganz klar. Also wir haben jetzt viel so Arbeiten am Motor, das sind mechanische Arbeiten, das ist durchaus vorstellbar, dass das die klassische Kfz-Werkstatt durchführt. Wenn wir aber Defekte am Onboard-Charger, am DC-DC-Wandler, am BMS haben, dann ist es oft so, dass wir dann über Austausch von Einzelkomponenten sprechen, Kondensatoren, Widerstände, Mikroprozessoren. Da geht es dann ums Auslesen des alten Softwarestands, neues Flashen von einem EEPROM, von einem Mikroprozessor. Das sind schon, ich sag mal, eher elektrotechnische Arbeiten. Und auch die Fehlersuche setzt voraus, da ein tiefergehendes Verständnis für zu haben. Das sehe ich tatsächlich eher in Spezialbetrieben, die es in einer gewissen Art und Weise ja auch schon gibt in der Verbrennerwelt. Sind wahrscheinlich nicht für jeden so bekannt, aber wenn man so an spezielle Steuergeräte denkt, da gibt es Anbieter, die auch sich darauf spezialisiert haben, weil wir da einfach auch mit Ersatzteilpreisen teilweise kalkulieren müssen, die sehr, sehr hoch sind.
Oder ich kenne es zum Beispiel auch von Automatikgetrieben, dass es dann halt einfach Spezialisten gibt für Automatikgetriebe von OEM XY, der halt seit 20 Jahren sich da reingefuchst hat und dann eben auch bei Autos, wo es sich nicht lohnt, das ganze Getriebe auszutauschen, halt weiß, ah ja, da muss man nur hier an der einen Stelle ein Teilchen tauschen und dann läuft's wieder. Ja, hoffen wir, dass das, ich sag mal, in der Fläche und für möglichst viele Modelle in Zukunft dann auch bei EVs möglich ist. Weil wäre ja schade, wenn gut funktionierende Autos dann nicht mehr gebraucht werden können und unnötig verschrottet werden vielleicht.
Definitiv.
Ja, und ich denke, da wird es auch noch, so wie es jetzt, was du gesagt hast, gibt es auch noch viel zu tun auf Seiten der OEMs. Wahrscheinlich werden die das auch nicht so einfach freiwillig aus der Hand geben, die Reparierbarkeit. Da muss wahrscheinlich erst irgendwo gesetzlich auch der Druck aufgebaut werden, dass man sagt, gut, wir wollen ja irgendwie hier Nachhaltigkeit voranbringen. Dazu gehört dann eben auch eine Reparierbarkeit von Komponenten. Gerade jetzt, es geht halt nicht nur um einen Smartphone, was man vielleicht für ein paar hundert Euro dann auch mal neu kaufen kann, sondern wir reden ja hier schnell über vier- und fünfstellige Beträge. Von daher, glaube ich, werdet ihr noch weiterhin gut zu tun haben und auch in Zukunft, denke ich, wird es eher mehr als weniger Reparaturbedarf dann geben, weil einfach ja auch mehr Fahrzeuge unterwegs sind. Und wünschen euch da auf jeden Fall weiterhin sehr viel Erfolg und dass die EV-Klinik weiter Schule macht, vielleicht noch mehr Standorte dann im Franchise mit aufgenommen werden können.
Ja, danke.
Dann vielen Dank, dass du bei uns hier im Podcast warst und uns da über dieses sehr spannende Thema, wie ich finde, berichtet hast. Und wir bedanken uns natürlich auch wieder bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dafür, dass ihr dabei wart. Und wie immer natürlich freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, wenn euch gefällt. Hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar oder ein Like oder natürlich abonniert ihn auch gerne. Das kriegt ihr immer sofort mit, wenn eine neue Episode verfügbar ist. Also bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.